Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, sei mit uns in Wahrheit und Liebe. Wir wollen heute Morgen auf ein Wort aus dem ersten Petrusbrief hören, aus dem ersten Kapitel, die Verse 13 bis 21. 1. Petrus 1, die Verse 13 bis 21. Und da hören wir Folgendes. Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als ungehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben, solange ihr hier in der Fremde weilt, in Gottesfurcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel, nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt Grund gelegt wurde, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn auferweckt hat von den Toten und ihm die Herrlichkeit gegeben, damit ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Unser heutiger Predigttext ist immer wieder eine Herausforderung für uns, so oft man ihn liest. Der Ruf zu einem heiligen Lebenswandel erscheint angesichts der Sünde im Leben von uns wie ein vergebliches Wort. Da haben wir uns vielleicht mit der biblischen Lehre abgefunden, Gerechte und Sünder zugleich zu sein. Und wir verachten auch den römischen Heiligenkult und halten es für einen Irrglauben, einen sterblichen Menschen heilig zu sprechen. Auch mag es im evangelischen Umfeld viele fromme Männer geben, die gut gepredigt, aber hässlich gelebt haben und die vielleicht durch Lüge und Heuchelei ihren sogenannten Heiligenschein eine Zeit lang gewahrt haben. Und von daher stellt sich für einen jeden von uns die Frage, wo ist der Wirklichkeitsbezug hier der Worte des Apostel Petrus? Wo sind die Menschen, die einen heiligen Lebenswandel führen? Sitzen welche heute Morgen hier in unserer Mitte? Wenn Petrus uns mit diesen Worten auffordert, einen heiligen Lebenswandel zu führen, dann müssen wir daraus schließen, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass wir heilig leben. Wir müssen also ausdrücklich immer wieder daran erinnert werden. Doch die Aufforderung, hier heilig zu sein, ist nicht der Verweis auf die Gesetze dieser Welt, welchen wir zu halten hätten. Es ist vielmehr das Resultat der geschehenen Versöhnung in Jesus Christus, unserem Herrn. Und das wollen wir uns zunächst genauer anschauen. Denn der sachliche Ausgangspunkt der Argumentation des Petrus lautet in Vers 18 unseres Textes: Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Ihr Lieben, es heißt hier nicht, ihr dürft hoffen, sondern ihr wisst, dass ihr erlöst seid. Es ist doch ein frohmachendes Geschenk hier Gottes an jeden, der die reale Befreiung durch unseren Herrn Jesus Christus erlebt hat. Und der rechte Wandel von uns wird dort möglich, wo man wissend ist, wie viel die Erlösung von uns, unserem Herrn, gekostet hat. Wenn Petrus hier ihr wisst sagt, dann erinnert er uns doch an bestimmte Inhalte, die das Bewusstsein von uns binden. Nun mag der ein oder andere fragen, ja, was für Inhalte sind das? Nun, es ist allein die Kenntnis Jesu, und zwar hier besonders die, dass uns Jesus von der Sünde erlöst hat. Er hat durch sein Blut den Preis bezahlt, der erforderlich war, damit wir nicht länger unter dem Zorn Gottes verloren waren, eben der Sünde preisgegeben und damit verkauft an unsere Lüste und Begierden und dazu verurteilt dann auch noch, unter dem Einfluss dieser Begierden zu leben. Denn wir wissen, wer nicht an Jesus Christus glaubt, ist unweigerlich verloren. Er tut Sünde und muss sie tun, weil er sich nicht selber von der Sünde befreien kann. Selbst wenn er sich dazu entschließen sollte, nicht zu sündigen, sein Entschluss kann die Sünde nicht aufheben. Aber wer entschließt sich schon heute, die Sünde zu meiden? Allein schon von Sünde in unserer Gesellschaft zu reden, ist ja verboten. Der natürliche Mensch ist vielmehr darauf aus, seine sündigen Begierden zu befriedigen oder auszuleben. Und doch schließlich geht er in seine Sünden und in seinen Unglauben verloren. Er geht in den ewigen Tod und somit auch in die ewige Verdammnis. Nun ist aber unser Herr Jesus Christus gekommen. Er hat sein Blut als Lösegeld gegeben. Er hat damit den Sünder mit Gott versöhnt. Das war der hohe Preis, nämlich das Blut des Gottessohnes. Er war völlig sinnlos. Er war vollkommen heilig. Sein Leben war ohne Flecken der Begierde, ohne die innere und äußere Verlogenheit, die wir an uns tragen. Das Opfer Jesu war somit größer und kostbarer, weil er Gott war und zugleich ein sündloser Mensch. Er hätte im Unterschied zu allen anderen Menschen nicht sterben müssen. Deshalb ist das Opfer Jesu so wertvoll und deshalb sagt auch Martin Luther im kleinen Katechismus mit Recht, dass Jesus uns mit seinem heiligen und kostbaren Blut und seinem unschuldigen Leiden und Sterben am Kreuz erlöst hat. Und Petrus sagt uns nun hier, dass uns die Gnade angeboten werde durch die Offenbarung Christi. Und das ist doch gerade, ihr Lieben, das Besondere am Evangelium. Es war bis vor 2000 Jahren verborgen und seitdem ist es aber offenbar für die Welt. Natürlich hatten damals davor Abraham und die Erzväter und nach ihnen das Volk Israel bereits Gottes Offenbarung und konnten durch den Glauben gerettet werden. Aber sie kannten doch Christus noch nicht. Und vor der übrigen Welt war das Evangelium ja noch völlig verborgen. Und das hat sich mit der Sendung Jesu geändert. Und das sagt uns hier Petrus in den Versen 20 und 21. Erst war zuvor ausersehen, ehe er der Welt grundgelegt wurde, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn auferweckt hat von den Toten und ihm die Herrlichkeit gegeben, damit ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Petrus macht auch hier sehr deutlich, was für ein großes Gut die Offenbarung Jesu von Gott her und die Kenntnis Jesus doch auf uns ist. Und das Gleiche sagt auch der Apostel Paulus in Römer 16, die Verse 25 und 26. Da lesen wir, dem aber, der euch stärken kann gemäß meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, durch die das Geheimnis offenbart ist, das seit ewigen Zeiten verschwiegen war, nun aber offenbart und kundgemacht ist durch die Schriften der Propheten nach dem Befehl des ewigen Gottes, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. Diese Freiheit, die unser Herr Jesus Christus hier erworben hat, besteht in der Vergebung der Sünden und darin, der Sünde nicht mehr dienen zu müssen. Er hat uns nicht nur von der Schuld der Sünde, sondern auch von ihrer Macht befreit. Das heißt freilich nicht, dass wir nun sündlos wären. Wir wissen all um diese Dinge. Denn die Sünde haftet an uns bis zu unserem Lebensende. Aber wir leben doch in der Freiheit Christi und wollen auch in ihr leben. Das ist unser Wunsch, unser Ziel. Aber nun, wie geht das genau? Was können wir uns darunter vorstellen? Dazu sagt uns Petrus in Vers 13, umgürtet die Lenden eures Gemüts, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Der Gürtel, von dem Petrus hier redet, ist ein Bild, das wir mehrfach in der Heiligen Schrift finden. Auch unser Herr Jesus selbst gebrauchte es im Lukas-Evangelium, Kapitel 12, die Verse 36, wenn er sagt, lasst eure Lenden umgürtet sein und euer Licht brennen und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten. Das Bild vom Gürtel müssen wir auch hier auf den Hintergrund der damaligen Zeit verstehen. Man trug damals ein weites Gewand. Aber erst indem man einen Gürtel um dieses Gewand band, konnte man marschieren oder arbeiten. Ohne dass einen das weite Gewand aber irgendwie behinderte. Gegürtet zu sein bedeutet also, bereit zu sein zum Aufbruch oder bereit zu sein zur Arbeit. Übertragen auf die heutige Zeit würden wir vielleicht zwischen einem Schlafanzug und einem Businessanzug unterscheiden. Und keiner von uns erscheint im Schlafanzug zu einer wichtigen oder geschäftlichen Begegnung, sondern trägt das, was dem Anlass angemessen ist. Von daher ist es nun zu erkennen, dass der Gürtel hier im biblischen Bild darin besteht, in einer bestimmten Weise zu denken, und dieses Denken führt zu einem bestimmten Tun. Petrus spricht in der Luther-Übersetzung vom Gemüt, das es zu gürten gelte. Das Gemüt. Mit dem Wort, welches hier im Grundtext steht, sind der Verstand oder die Gesinnung von uns gemeint. Am besten drückt es die Menge-Übersetzung aus, meines Erachtens. Denn dort heißt es, darum macht euch geistlich fertig, zum rüstigen Vorwärtsschreiten. Nun, um was geht es Petrus hier in der Sache? Er erklärt zunächst, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Um zu verstehen, was er hier unter Nüchternheit versteht, führen wir uns erstmal zunächst vor Augen, was sie nicht ist. So wie zum Beispiel ein Betrunkener vom Alkohol benebelt ist und seine Umgebung nicht mehr richtig wahrnimmt, so beginnt die geistliche Unnüchternheit im Kopf und hat im Blick auf den christlichen Glauben von uns unterschiedliche Formen, bei denen man Dinge für wahr oder richtig hält, die es nicht gibt oder die nicht richtig sind. Dazu möchte ich drei Beispiele mal nennen. Zunächst die Schwärmerei. Der Schwärmer denkt, er habe einen direkten Draht zu Gott. Ja, Gott wohne durch den Heiligen Geist in ihm und leite ihn gleichsam von innen heraus. Er müsse dann nur noch den inneren Impuls entdecken und ihm folgen. Oder aber er meint, durch eine besonders tiefe Erfahrung des Heiligen Geistes Freude, Liebe und ein heiliges Leben zu bekommen, in neuen Sprachen zu reden, heiliger zu werden, ein Leben im vollkommenen Sieg über die Sünde führen zu können. Mit Gottes Hilfe vielleicht reich zu werden oder Erfolg zu haben. Als nächsten Punkt haben wir den Aberglaube. Der Abergläubische ist fasziniert von dem Zauber, der von religiösen Riten ausgeht. Er meint, eine Segenshandlung oder der Vollzug eines Sakraments bewirke irgendetwas, was man nicht sieht. Also etwas Geheimnisvolles, das aber gleichwohl als Wirklichkeit angesehen wird. Und zum Dritten haben wir dann noch die weltanschaulichen Illusionen. Der Illusionär hat ein sehr optimistisches Weltbild oder ein illusorisches Menschenbild. Er glaubt, der Mensch sei zum Guten fähig. Er müsse es nur wollen. Er rechnet nicht mit der Realität des Bösen und ist dann ganz erschrocken und erstaunt, wenn Böses geschieht und sein Weltbild in Frage gestellt wird. Und demgegenüber bedeutet doch diese Wendung hier, dass seid nüchtern, wenn das Petrus zu uns sagt, so viel wie seid realistisch. Vertraut nicht auf solche Illusionen, denn sie sind gegenstandslos. Und Petrus sagt uns auch, wie es geht, hier in unserem Text. Denn setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Es ist von daher ausgesprochen aufschlussreich, dass er im Blick auf das heilige Leben keine Anleitung zu einem frommen Leben hier lehrt. Wie man sich denn zum Tun des Guten motivieren könnte. Sondern einfach hier auf unseren Herrn Jesus Christus verweist und uns auffordert, auf die Gnade allein in unserem Herrn zu hoffen. Damit sagt er doch nichts anderes als glaubt, was Gott uns in Christus zugesagt hat. Erwartet alles, was unseren Christenstand angeht, von Gott. Vertraut darauf, dass er gnädig ist und Sünden vergibt. Nehmt Abstand von allem Denken, so nach dem Motto, wenn ich dies und das tue, dann erfülle ich die Bedingungen für den weiteren Segen Gottes. Denn das wäre auch wieder eine menschliche Leistung. Dass Gott uns gnädig ist, hat er in unserem Herrn Jesus offenbart. Und in ihm wird uns die Gnade reichlich angeboten. In Jesus hat Gott uns mit sich versöhnt und in seinem stellvertretenden Sühnopfer sind wir vor Gott angenehm und angesehen. Und in seinem Opfer sind wir Gott geopfert worden, so dass wir jetzt Gottes Eigentum sind und damit sind wir auch heilig. In Christus. Und von daher ergibt sich die auf unser Leben bezogene Aufforderung, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Was das praktisch heißt, sagt uns Petrus in unserem Text in Vers 14. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet. Diese drei intensiven Ermahnungen, die hier zum Ausdruck kommen in dem Vers, sind erforderlich, damit wir uns nicht den Begierden hingeben, die in unserem früheren sündigen Leben, als wir noch nichts von Gott wussten, über uns herrschten. Und in Kapitel 4 seines ersten Briefes, macht Petrus sehr deutlich uns, wovon er insbesondere uns abhalten möchte. In Vers 3 in Kapitel 4 lesen wir, denn es ist genug, dass ihr die vergangene Zeit zugebracht habt, nach heidnischen Willen, als ihr ein Leben führtet in Ausschweifung, Begierden, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und greulichem Götzendienst. Daraus geht doch ganz klar hervor, dass es für uns eben nicht in Frage kommt, unsere Begierden in Richtung Sünde völlig freien Lauf zu lassen. Die Begierden sind wohl da, aber wir werden sie um Christi Willen im Zaum halten. Und dabei müssen wir auch sehr wachsam sein, denn sie können jederzeit ausbrechen. Denn die Welt ist voll vom Begierden. Sei es, dass man seine Hand zum Diebstahl ausstrecke oder sich bestechen lässt, bei der Kilometerabrechnung trickst, dem Alkohol verfällt, zu Drogen greift, geizig wird oder gar die Frau seines Nächsten begehrt oder sogar gewalttätig wird. Wir könnten an dieser Stelle noch viele, viele andere Begierden nennen, die einen vereinnahmen können. Aber solche Dinge sind doch nicht dem Evangelium gemäß. Und wir müssen deshalb unsere Gedanken wie auch unseren Leib in Zucht halten. Die Heilige Schrift kennt keinen Bruch zwischen der rechten Erkenntnis Christi und dem Leben im Glauben. Sicherlich, indem sie uns ermahnt, nicht in der Unsittlichkeit der Ungläubigen in dieser Welt zu leben, kennt sie wohl die Gefahr, den Glauben vom praktischen Leben zu trennen. Wir müssen aber bedenken, ihr Lieben, wir leben nicht automatisch ein heiliges Leben. Da ist kein Automatismus. Wir müssen immer wieder darauf hingewiesen werden, dass ein Leben in der Zucht des Heiligen Geistes dem Evangelium gemäß ist. Das heißt also, die Bibel sieht keinen Gegensatz zwischen Glauben und Leben. Sie trägt nicht einerseits den rechten Glauben vor, um dann aber auch mit einem sogenannten aber auch das christliche Leben von uns einzufordern. So, als wäre das Leben etwas, was eben nicht aus dem Glauben käme, sondern aus unserer eigenen Kraftanstrengung. Nein, sie stellt uns das Evangelium vor, sie zeigt uns, was wir in unserem Herrn Jesus Christus haben, sie preist die Erlösung unserem Herrn und sagt dann, wie es der Apostel Paulus in Römer 6 so schön formuliert, gebt nun eure Glieder hin an den Dienst der Gerechtigkeit, dass sie heilig werden. Die Erlösung in unserem Herrn ist also nicht eine rein geistige Angelegenheit, eine bloße Denkbewegung, sondern sie macht uns doch klar deutlich, dass das Denken seine leibliche Gestalt findet und dass auch unser Leib, ein jeglicher von unserem Leib, dem Herrn gehört. Das ist es doch, was damit zu tun hat. Der ungläubige Mensch stellt sich unter einem Heiligen einen enthaltsam lebenden Menschen vor. Nur zu häufig hat er dabei oft den Mönch vor Augen, der sich dem alltäglichen Leben entzieht, ins Kloster geht, sich der inneren Sammlung und der religiösen Betrachtungen widmet und die menschlichen Belange nur insoweit wahrnimmt, als sie unvermeidlich für ihn sind. Und hier wird doch Heiligung im griechischen oder gar im gnostischen Sinne missverstanden. Und oft verbirgt sich hinter einem solchen Gedanken dann Folgendes: Ich bin geistig stark. Ich kann die Welt beherrschen, denn ich bin von ihr unabhängig. Ich habe mich selbst und meine Begierden voll im Griff. Ich bestimme über die weltlichen Dinge, nicht die Welt über mich. Das haben wir so viele Ich gehört. Das ist der alte Mensch, die alte Natur. Ich kann die Dinge selber in die Hand nehmen. Und das ist nichts anderes als Hochmut. Und dieser Hochmut prägt dann auch das Verhalten des betreffenden Menschen gegenüber Gott. Es ist nichts anderes als ein Ausdruck seines massiven Unglaubens, weil hier der Mensch seine Heiligung eben selber macht. Es ist nicht die Heiligung, die aus dem Glauben an unseren Herrn Jesus kommt. Sicherlich, wir werden demgegenüber nicht den Anspruch erheben, sündlos zu sein. Und das wäre ja auch gelogen. Wir werden böse Begierden zugeben, die ein jeglicher von uns hat. Auch werden wir für andere sichtbar in Sünde fallen. Und jeder von uns hat seine Eigenarten, seine Ecken und Kanten, an denen sich andere stoßen. Aber wenn wir das erkennen, werden wir Zucht üben. Das heißt natürlich nicht, dass wir keine Freude hätten am Leben und an den Gaben Gottes, an der Ehe, am Auto, vielleicht am Urlaub und anderen schönen Dingen des Lebens. Wir dürfen und sollen doch auch alles haben in dem Maß, in dem Gott es uns gibt und uns an den Gaben Gottes auch freuen. Aber eines müssen wir dabei noch bedenken. Es ist Selbstbetrug, wenn man unter die Heiligen gehören will und zugleich bewusst in einer Sünde verharrt. Das lässt sich nicht vereinigen, wenn es heißt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Denn das ist ein Ruf an uns alle Gotteskinder. Dieser Ruf darf uns nicht fremd sein. Er erscheint uns auch oder darf uns auch nicht als ein äußeres Joch erscheinen, sondern ist uns in unseren Herzen geschrieben durch den Heiligen Geist. Dieser innere Geistestrieb stimmt mit diesem Ruf überein in unseren Herzen, sodass wir in keiner Befleckung unseres Herzens, wenn wir sie entdecken, Ruhe haben. Unsere tägliche Erfahrung zeigt uns dann, wie wir mit unserer Heiligung des Herzens und des Lebens ganz auf die Glaubensgemeinschaft mit unserem Herrn Jesus angewiesen sind. Sie ist unsere einzige Heiligungsquelle. Und ohne seine tägliche Handreichung, Stärkung und Bewahrung können wir uns nicht unbefleckt erhalten. Dazu ein Beispiel von Watchman Nee. Er berichtete mal Folgendes dazu. Ein Bruder, der verbissen um Sieg in der Heiligung kämpfte, klagte mir, dass er nicht verstehe, warum er so schwach ist. Der Haken bei dir ist, sagte ich, dass du zwar zu schwach bist, um Gottes Willen zu erfüllen, dass du aber nicht schwach genug bist, um es gar nicht zu versuchen. Du bist immer noch zu stark. Wenn du so schwach bist, dass du einsiehst, dass du überhaupt nichts vermagst, dann wird Gott alles tun. Und an diesem Punkt müssen wir alle kommen. Weiter berichtet Nie: Ich wohnte einmal mit etwa 20 anderen Brüdern vorübergehend in einem Hause, von dem aus wir täglich in einem Fluss badeten. Einmal bekam ein Bruder im Wasser einen Beinkrampf und ich sah, wie er plötzlich zu sinken begann. Ich machte schnell einen anderen Bruder, der ein ausgezeichneter Schwimmer war, darauf aufmerksam, damit er ihm zu Hilfe komme. Aber zu meinem Erstaunen rührte sich dieser nicht vom Fleck. Ich rief ihm in höchster Aufregung zu: Siehst du denn nicht, dass der Mann ertrinkt? Auch die anderen Brüder riefen wild durcheinander. Und immer noch bewegte sich unser Schwimmer nicht, gerade als ob er die unangenehme Pflicht des Rettens aufschieben wollte. Inzwischen wurden Stimmen und Bewegungen des Ertrinkenden immer schwächer. Ich fühlte, wie ich den anderen Mann in meinem Herzen hasste. Als aber der Hilfesuchende im Wasser tatsächlich sank, war der Schwimmer mit ein paar kräftigen Zügen an seiner Seite und in kurzer Zeit waren beide wieder sicher am Land. Sobald ich Gelegenheit fand, machte ich meinem Herzen Luft und sagte: Ich habe noch nicht leicht einen Christen gesehen, der sein Leben so lieb hat wie du. Wie viel Angst hättest du dem armen Bruder erspart, wenn du ein bisschen weniger an dich und ein bisschen mehr an ihn gedacht hättest? Aber der Schwimmer kannte sich aus. Wäre ich früher zu ihm gekommen, antwortete er, so hätte er mich so fest umklammert, dass wir beide untergegangen wären. Einen Ertrinkenden kann man erst retten, wenn er keine Anstrengung mehr macht, sich selbst zu retten. Wenn wir unseren Fall aufgeben, dann übernimmt ihn Gott. Er wartet, bis wir am Ende unserer Möglichkeiten sind. Alles, was von der alten Schöpfung ist, hat er zum Kreuz verurteilt. Das Fleisch vermag nichts. Wenn wir etwas im Fleisch ausrichten wollen, weisen wir letztendlich tatsächlich das Kreuz Christi zurück. Soweit mal die Ausführung von Watchman Nee. Kommen wir langsam zum Schluss. Also ein wesentliches Motiv für den christlichen Lebenswandel von uns, das Petrus hier nennt, haben wir allerdings bislang noch nicht bedacht. Die Gottesfurcht. Petrus sagt in Vers 17 unseres Textes: Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben, solange ihr hier in der Fremde weilt, in Gottesfurcht. Gottesfurcht ist ein Wort, dass man heute praktisch nirgends mehr hört. Weil man sich daran gewöhnt hat, so zu leben, als gäbe es keinen Gott. Wir aber als Gotteskinder werden vor Augen haben müssen, dass wir vor diesem Gott, dem heiligen und dreieinigen Gott, leben, wenn wir an den Herrn Jesus Christus glauben. Wir haben vor Augen, dass Gott uns gnädig ist, uns die Sünden vergibt, uns das Leben erhält und schließlich das ewige Leben frei und umsonst schenkt. Diese Gaben sind es doch, die uns zu einem Heiligen machen und uns zu einem Leben in der Zucht des Heiligen Geistes veranlassen. Der hohe Preis der Erlösung, den Gott bezahlt hat, das kostbare Blut des geliebten Sohnes, soll und muss für uns ein Ansporn zu einem Leben in Demut und Ehrfurcht vor Gott sein. Denn ein gottesfürchtiger Glaube, der nicht leichtfertig hinnimmt, was zu einem hohen Preis von unserem Herrn erworben wurde, führt zwangsläufig zu Bemühungen um ein heiliges Leben. Gottesfurcht zeigt sich also in einem empfindlichen Gewissen, in der Wachsamkeit gegenüber Versuchungen und im Meiden der Dinge, die Gott missfallen. Wir als Kinder des Gehorsams sollen aber auch Fremdlinge sein gegenüber unserem eigenen nichtigen Wandel auf Erden. Denn wir wissen alle, wir haben hier auf Erden kein Bürgerrecht, sondern unsere Heimat ist im Himmel bei unserem Vater. Wir als Gotteskinder, die Gott kennen und wissen, dass er die Werke aller seiner Kinder gerecht beurteilt, werden Gott und Gottes Bewertung unseres Lebens achten und unseren himmlischen Vater gerne ehren. Merken wir uns, Gottesfurcht, das ist der Leitsatz für ein Leben, das Gott ehrt. Nämlich, das sollte das Leben eines jeden Gotteskindes sein. Und dann, wenn wir das begriffen haben, dann werden wir auch vor Augen haben, dass wir einst vor Gott Rechenschaft für unser Handeln ablegen müssen. Nicht, um mit unseren Werken bei Gott etwas zu verdienen oder Punkte zu sammeln, aber um offenbar zu machen, wie wir eben mit den Gaben, die wir in unserem Herrn Jesus Christus hatten, umgegangen sind. Dazu sagt der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 10, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, sei es gut oder böse. Wohl bemerkt, es ist hier die Rede von den Werken von uns, nicht von unseren Sünden. Aber jedes Werk von uns muss durch das Gericht noch gehen. Und das möge ein jeder bei sich selbst heute Morgen bedenken, im Blick auf seinen Wandel vor dem Herrn in dieser Welt. Das Ziel der Heiligung ist die Vollendung und Verklärung von uns in das Bild unseres Herrn Jesus Christus. Die Vollkommenheit in ihm, wie sie der Herr selbst von seinen Jüngern gefordert und ihnen verheißen hat. Auch wenn wir erst vollkommen sein werden in der Herrlichkeit beim Herrn, ist das Wachsen in der Heiligung unsere tägliche Aufgabe. Ich schließe mit einem Vers aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9. Da heißt es, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Amen.